Hallo und herzlich willkommen zur 80. Folge der Kirchstücke, meinem Podcast über Gott und die Welt. Mein Name ist Manuel Kronast und ich arbeite für die Evangelische Kirche in Hannover. Die Bibel ist voller Namen. Namen über Namen. Namen von wichtigen Persönlichkeiten, Namen von Menschen, die nur ganz kurz auftauchen. Und von diesen Menschen werden dann auch noch häufig die Namen der Väter, Großväter und so weiter genannt. Das führt ganz unweigerlich in der Bibel zu einem großen Männernamenüberschuss. Aber wenn da mal die Frauen genannt werden, dann geht es in der Regel um etwas ganz besonders Wichtiges. Man könnte nun viel über Namen erzählen, über die theologische Bedeutung der zahlreichen Stammbäume in der Bibel, über die Verankerung von Persönlichkeiten in der Geschichte, was offenbar den Autorinnen und Autoren ganz besonders wichtig war und was sie dann durch lange Abstammungsreihen gesichert haben. An Namen wird nie gespart. Auch völlig nebensächliche Personen werden genannt. Wenn im Buch Esther die Königin in den Thronsaal gerufen wird, dann wird sie gerufen durch 7 Kämmerer. Und diese 7 haben alle Namen. Auch wenn weder die Namen noch die Kämmerer für die Geschichte eine große Bedeutung haben und später nie wieder auftauchen. Mit Namen ist es ja so. Sie heben Menschen aus der Anonymität hervor, so wie die ellenlangen Abspänne von Filmen, in denen gefühlt alle Menschen auftauchen, die am Set mal einen Stuhl verschoben haben. Insofern sind die langen Namenslisten der Bibel auch so etwas wie der Abspann der biblischen Geschichte Gottes mit den Menschen. Nur dass der Abspann mittendrin kommt und insofern die Handlung etwas aufhält. Vielleicht ist das auch egal. Dafür haben die 7 Kämmerer des persischen Königs Namen. Auch wenn es vielleicht nur erfundene sind. Aber diese Namen verhaken die Aufmerksamkeit mit diesen 7 Männern, die wahrscheinlich Eunuchen waren. Und sie machen neugierig auf ihre Geschichte, selbst wenn die dann nicht ausgeführt wird. Insofern bezeugt der verschwenderische Umgang der Bibel mit Namen auch den verschwenderischen Umgang Gottes mit seiner Liebe und Wertschätzung. Dass er uns bei unserem Namen ruft, auch selbst wenn wir jetzt für die globale Weltgeschichte oder auch nur für unsere Zeit nur eine ganz geringe Rolle haben und in einer Chronik dieser Zeit natürlich nie genannt würden. Aber Gott nennt unseren Namen und für ihn ist dieser Name wichtig. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. So heißt es im Jesaja-Buch. Damit spricht Gott seinem Volk Mut zu. Und das ist ein Vers, der zu vielen Taufen gehört. Es wird nämlich von einem Volk auf ein Individuum bezogen. Und ich glaube, das ist ganz korrekt so. Und so bekommt das Kind in der Taufe nicht seinen Namen. Den hat es schon längst. Nur Schiffe werden getauft und haben dann ihren Namen. Bei Kindern ist das anders. Aber dieses Kind oder dieser Jugendliche oder dieser Erwachsene wird von Gott mit diesem Namen gerufen, den es schon hat. Von Gott, der uns leidenschaftlich aus der Anonymität herausholt, der uns bei unserem ganz persönlichen Namen ruft und so unsere ganze Persönlichkeit mit ihm verbindet. Für ihn sind wir keine milliardenstarke anonyme Masse, sondern eine Gemeinschaft von einzigartigen Persönlichkeiten, die alle durch ihren Namen kenntlich sind. Und bei diesem Namen ruft er mich. Er baut eine Beziehung zu mir auf, die er nie mehr aufkündigt. Du bist mein ist keine Leibeigenschaft, sondern eine Zuordnung, die wir in großer Freiheit annehmen können oder auch nicht. So ist zumindest die Erzählung der Bibel und die Erzählung des christlichen Glaubens. Nun kann ein Name natürlich auf ganz unterschiedliche Weise gerufen werden. Es kommt auch darauf an, ob er richtig oder falsch gerufen wird. Donald Trump macht sich im amerikanischen Wahlkampf eine Tradition draus, den Namen seiner Mitbewerberin, Konkurrentin, Gegnerin Kamala Harris falsch auszusprechen. Und er kommt da auf die abstrusesten Wortschöpfungen und er weiß genau, dass ein Name etwas ganz direkt mit der Persönlichkeit zu tun hat. Und deshalb macht er sich einen Spaß daraus, diesen Namen zu verhunzen, um damit gleichzeitig die Person zu verhunzen. Und so natürlich zu verstehen zu geben, dass sie eigentlich überhaupt rein gar nichts wert ist. Und es gibt ja auch diesen gestrengen Ruf eines Namens, eines zürnenden oder zumindest ungehaltenen Elternteils. Oder wenn man als Kind was ausgefressen hat und sich dann irgendwie versteckt und dann dann hört man den Namen, den eigenen Namen und manchmal, der wird dann ganz deutlich ausgesprochen und manchmal kommt dann zum Vornamen, zum ersten Vornamen, noch der zweite Vornamen, man weiß genau, oh, jetzt wird's ernst. Ja, das gibt es auch, aber das ist hier an dieser Stelle nicht gemeint. Es ist nicht kein tadelnder Ruf, sondern es ist ein liebevoller Ruf. liebevolle Ruf eines Elternteils oder einer Person, die mit der Nennung des Namens die Beziehung zwischen ihr und einer anderen Person, einem Kind, einem älteren Menschen, bestätigt und verstärkt und damit zu verstehen gibt, ich kenne deinen Namen und ich weiß, dass du was Besonderes bist. Und für mich bist du etwas Besonderes und deshalb mache ich mir die Mühe, mir deinen Namen zu merken. Ich glaube, das steckt hinter diesen vielen Namen des Alten Testaments und des Neuen Testaments. Ja, neben anderen Gründen, die man natürlich auch noch nennen könnte. Aber mir ist es ein besonders wichtiger Grund. Ja, und ich muss zugeben, dass es im Neuen Testament ein bisschen anders ist. Dann nehmen die Namensnennungen doch ab. Zumindest manchmal. Es gibt natürlich die langen Stammbäume am Anfang der Evangelien, aber dann haben die Hirten ebenso wenig Namen wie die Sterndeuter aus dem Morgenland. Der zweite Jünger oder die Jüngerin, die Jesus mit in Emmaus begegnet, kein Name. Die Sünderin, die Jesus salbt, der Blinde, der geheilt wird, sie haben keinen Namen. Offenbar steckt hinter beiden Konzepten, also vielen Namen oder wenig Namen, eine unterschiedliche literarische Tradition. Aber wenn Jesus sein Gegenüber liebevoll anschaut, bevor er es heilt, oder bevor das Gegenüber gesteht, seinen Reichtum nicht abgeben zu können, weil es an diesem Reichtum hängt, von ihm gefangen ist. In beiden Fällen schaut Jesus den anderen an und das ist das gleiche liebevolle Herausheben aus der Anonymität. Ich bin mir sicher, dass Jesus, bevor die beiden jeweils auseinandergehen, den Namen des Geheilten erfahren hat. Und selbst wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt haben sollte, dann wird Jesus ihn doch ebenso als einzigartige Persönlichkeit wahrgenommen haben und nicht als austauschbares Element einer Fließbandheilung. Zusammengefasst, die Namenshäufung in der Bibel ist nicht einheitlich verteilt. Sie hat wahrscheinlich ganz unterschiedliche Ursachen, aber sie drückt aus, dass Gott seine geliebten Kinder uns liebevoll ruft, begleitet und am Schluss in seiner Liebe aufnimmt. Und sollten wir zwischendurch unseren Namen ändern, auch das gibt es in der Bibel. Menschen, deren Lebensumstände sich ändern und deren Namen mit. Das ist kein Problem. Gott stellt sich um. Ich werde nun einen neuen Podcast starten, ohne diesen hier aufzugeben. Einen Podcast über die biblischen Gestalten, die sich an ihren Namen identifizieren lassen, die also sozusagen mit ihrem Namen gerufen werden, alleine dadurch, dass sie genannt werden in den biblischen Texten. Ich nenne diesen Podcast einfach mal biblisches Personenverzeichnis und gehe alphabetisch vor. Insofern werden in den ersten Folgen Aaron auftauchen, der Bruder des Mose, eine wesentliche Gestalt der Geschichte Israels, aber auch Abagta, einer der sieben Kämmerer des persischen Königs. Vielleicht haben Sie Lust, habt ihr Lust, dort einfach mal hineinzuhören, auf allen gängigen Podcast-Kanälen oder über den Link in den Shownotes. Aber ansonsten einfach bis zum nächsten Mal, bleiben Sie, bleibt behütet und gesegnet.